Liebe Hörer, heute gibt es eine Lesung im Radio Free FM, einmal im Monat im Kulturradio. Es liest Klaus Reibisch. Ich werde Ihnen heute Geschichten von Maupassant erzählen und dazu eine kurze Einleitung. Maupassant wurde 1850 auf einem Schloss bei Dieppe geboren. Das liegt in der Normandie. Das Schloss musste verkauft werden, weil sein Vater, ein Rentier, einen zu aufwendigen Lebensstil führte. Die Familie zog nach Paris. Nach der Trennung seiner Eltern, der Vater hatte viele Liebschaften, zog Guy mit seiner Mutter in die Normandie zurück. Er begann ein Jurastudium, wurde dann zum Kriegsdienst eingezogen, erlebte den Krieg hautnah, war aber nicht an vorderster Front tätig. Es handelt sich hier um den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Nach der Demobilisierung führte er das Studium nicht fort, sondern erwarb seinen Lebensunterhalt als Beamter im Bildungs- und Marineministerium. Seine literarischen Versuche begannen früh. Er flog wegen eines frechen Gedichtes von der Schule und wurde später von Flaubert und Zola gefördert. Wie sein Vater pflegte er einen unsteten Lebensstil, hatte viele Liebschaften und infizierte sich mit Syphilis und starb deshalb schon früh mit 42 Jahren daran. Er war literarisch sehr produktiv, schrieb in nur 23 Jahren 300 Novellen und 6 Romane. Da seine Erzählungen sehr erfolgreich waren, hörte er auf, Gedichte und Dramen zu verfassen. Seine Erzählungen stehen dem Naturalismus nahe, es finden sich aber auch viele groteske Elemente. Zu Anfang lese ich eine Geschichte aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Maupassant hat verschiedene Novellen darüber geschrieben und es wird deutlich, dass er eher ein Pazifist war als ein Heldenverehrer. Walter Schnaffs Abenteuer. Walter Schnaffs hielt sich, seitdem er mit der deutschen Armee in Frankreich gekommen war, für den unglücklichsten der Menschen. Er war dick, hatte Mühe zu marschieren, kam leicht außer Atem und seine Plattfüße taten ihm immer weh. Dazu war er ein gutmütiger, friedfertiger Mensch, der keine Anlage zum Helden besaß. Er hatte 4 Kinder, die er über alles liebte, und war mit einer jungen, blonden Frau verheiratet, an deren Zärtlichkeit, Küsse und Getue er jeden Abend mit Sehnsucht dachte. Er stand gern spät auf und ging gern früh zu Bett, liebte es langsam zu essen, gut zu essen und viel Bier zu trinken. Im Übrigen meinte er, dass alles, was es Schönes in der Welt gibt, mit dem Leben endet. Und im Grunde seines Herzens hasste er aus Instinkt und Überlegung zugleich Kanonen, Gewehre, Revolver und Säbel. Vor allen Dingen aber das Bajonett. Denn er fühlte sich unfähig, diese Waffe geschickt genug zu benutzen, um seinen dicken Bauch zu verteidigen. Und wenn er nachts in seinem Mantel gewickelt neben den schnarchenden Kameraden am Boden lag, dachte er lange an die Seinen, die er daheim zurückgelassen, und an alle Gefahren, die seine im Kriege warteten. Wenn er nun fiel, was würde aus seinen Kleinen? Wer sollte sie ernähren und großziehen? Jetzt hatten sie nicht viel, trotz der Schulden, die er gemacht, kurz eher davongegangen, um ihnen nur etwas Geld dazulassen. Und wenn er daran dachte, fing Walter Schnaffs manchmal an, ganz heimlich zu weinen. Zuerst hatte ihn in der Schlacht eine solche Schwäche in den Beinen überkommen, dass er sich am liebsten hingeworfen hätte, wenn er nicht gemeint, die ganze Armee würde dann über ihn wegstürmen und ihn zertreten. Beim Pfeifen der Kugeln sträubte sich sein Haar. Seit Monaten lebte er so in fortwährender Angst und Beklemmung. Sein Armeekorps marschierte gegen die Normandie. Und eines Tages wurde er mit ein paar Mann auf Patrouille geschickt. Sie sollten nur eine kurze Strecke rekognoszieren und sich dann auf ihren Truppenteil wieder zurückziehen. Die ganze Ebene schien friedlich und ruhig dazuliegen. Nirgends deutete etwas auf geplanten Widerstand. So stiegen denn die Preußen ganz unbesorgt in ein kleines Tal hinab, das tiefe Hohlwege durchschnitten, als eine Gewehrsalve sie plötzlich zum Stehen brachte, etwa 20 Mann zu Boden streckte und ein Haufen Franc-Tireurs aus einem winzigen Gehölz hervorbrach und sich ihnen mit aufgepflanzten Seitengewehren entgegenwarf. Walter Schnaffs blieb zuerst unbeweglich stehen. Er war so erstaunt und erschrocken, dass er nicht einmal an Flucht dachte. Dann überfiel ihm plötzlich eine wahnsinnige Lust, das Weite zu suchen. Aber er dachte sofort daran, dass er im Vergleich zu den hageren Franzosen, die in Sprünge daherkamen wie eine Ziegenherde, doch nur langsam vorwärts käme wie eine Schildkröte. Da entdeckte er ein paar Schritte vor sich einen tiefen Graben, in dem Gestrüpp wuchs, das mit trockenen Blättern bedeckt war. Mit beiden Füßen sprang er hinein, ohne auch nur zu überlegen, wie tief das Loch wohl sein könnte. Etwa so, wie man von einer Brücke in einen Fluss springt. Wie ein Pfeil schoss er durch eine dichte Decke von Schlinggewächs und spitzen Dornen, die ihm Gesicht und Hände zerriss, und kam dann schwer auf einen Steinhaufen zu sitzen. Sobald er aufblickte, sah er durch das Loch, das er gemacht, über sich den Himmel. Aber diese Öffnung dort oben konnte ihn verraten, und vorsichtig schlich er auf allen Vieren unter dem Laubdach weiter, so schnell als möglich sich vom Orte des Kampfes zu entfernen. Dann blieb er halten und tat sich nieder wie ein Hase im trockenen Kraut. Eine Zeit lang hörte er noch Schüsse, Rufen und Wehgeschrei, dann wurden die Laute des Kampfes schwächer und hörten endlich ganz auf. Alles war wieder stumm und still. Plötzlich bewegte sich etwas an seiner Seite. Zu Tode erschrocken fuhr er zusammen. Es war ein kleiner Vogel, der sich auf einen Zweig gesetzt hatte und nun das welke Laub hatte rascheln machen. Walter Schnaffs Herz schlug während einer Stunde in lauten Schlägen. Die Nacht brach ein und es wurde dunkel im Hohlwege. Und der Soldat fing an zu überlegen. Was sollte er tun? Was sollte aus ihm werden? Sollte er wieder zu seinem Truppenteil stoßen? Aber wie und auf welchem Wege? Und dann würde dieses fürchterliche Leben ewiger Qual, ewigen Entsetzens, dieses Leben der Ermüdung und der Leiden wieder anfangen, das er seit Beginn des Krieges geführt. Nein, dazu hatte er keinen Mut mehr. Er besaß die Kraft nicht mehr, die Märsche zu ertragen und die fortwährend drohende Gefahr auszuhalten. Aber was tun? Er konnte doch in diesem Hohlwege nicht sitzen bleiben bis zum Friedensschluss. Nein, das ging nicht. Wenn er nicht hätte essen müssen, so würde ihm diese Aussicht nicht gar so schrecklich angekommen sein. Aber er musste eben essen. Täglich essen. Und jetzt war er hier ganz allein. Bewaffnet, in Uniform, in Feindesland, weit von all denen, die ihm hätten zu Hilfe kommen können. Und ein Schauer lief ihm über den Leib. Plötzlich dachte er, wenn ich nur gefangen wäre. Und sein Herz zitterte vor Begierde, vor heftiger, unwiderstehlicher Begierde, von den Franzosen gefangen zu werden. Gefangen, dann war er gerettet, wurde verpflegt, untergebracht und war vor Kugeln und Säbeln sicher. Kein Mensch könnte ihm zu Leibe gehen in seinem guten, wohlbewachten Gefängnis. Oh, gefangen sein, das wäre etwas gewesen. und er fasste sofort einen Entschluss. Ich werde mich gefangen nehmen lassen. Er stand auf mit der Absicht, seinen Plan sofort in die Tat umzusetzen. Aber er blieb unbeweglich stehen. Neue, unangenehme Gedanken kamen ihm und es überfiel ihn neue Angst. Wo sollte er sich gefangen nehmen lassen und wie? Auf welcher Seite? Und fürchterliche Todesgedanken stiegen in seiner Seele auf. Wenn er ganz allein sich hervorwagte mit einem spitzen Helm im feindlichen Lande, möchte er in große Gefahr geraten. Wenn er Bauern begegnete, so würden ihn diese Bauern, die einen verirrten, wehrlosen Preußen vor sich sahen, totschlagen wie einen tollen Hund. Sie würden ihn mit ihren Mistgabeln, Sensen, Schaufeln und Hacken massakrieren und ihn mit der Wut des zur Verzweiflung getriebenen Besiegten einfach zu Muß machen. Wenn er nun Franc-Tireurs begegnete, diesen Franc-Tireurs, wütend gemachte Leute, ohne Gesetz, ohne Disziplin, so würden die ihn aus reinem Spaß füsilieren. Nur um eine lustige Stunde zu haben und erzählen zu können, ein wie lächerliches Gesicht er gemacht hätte. Und er sah sich schon an irgendeiner Mauer lehnen, 12 Gewehrläufe ihm gegenüber, deren kleine, runde, schwarze Löcher ihn anstarrten. Und wenn er nun auf die französische Armee selbst stieß, würden ihn die Vorposten für einen verwegenen Soldaten halten, der ganz allein auf Kundschaft ausgegangen, und würden auf ihn schießen. Und er hörte schon in unregelmäßigen Abständen die Schüsse der Soldaten, die im Gestrüpp verborgen lagen, während er mitten auf freiem Felde stand und wie ein Sieb durchlöchert ward von Kugeln, die er ins Fleisch einschlagen fühlte. Da setzte er sich verzweifelt wieder hin. Er sah keinen Ausweg. Die Nacht war hereingebrochen, die stumme, schwarze Nacht. Er bewegte sich nicht mehr. Bei jedem unbekannten Geräusch, das in der Dunkelheit erklang, schreckte er zusammen. Als ein Kaninchen in der Nähe seines Baues mit den Hinterläufen aufschlug, wäre Walter Schnaffs beinahe geflohen. Der Ruf der Nachteulen schnitt ihm in die Seele. Er zuckte zusammen, als hätte man ihm eine schmerzende Wunde beigebracht. Er riss die großen Augen auf, um in der Dunkelheit etwas zu sehen, und bildete sich jeden Augenblick ein, es ginge jemand neben ihm. Nach unendlichen Stunden und nach Leiden wie ein zur Höllenqual Verdammter entdeckte er endlich durch sein Blätterdach, dass es anfing, hell zu werden. Da war ihm unendlich viel wohler. Seine Glieder dehnten sich und fanden Ruhe. Sein Herz schlug weniger laut. Seine Augen schlossen sich. Er schlief ein. Als er erwachte, meinte er, die Sonne ziemlich in der Mitte am Himmel stehen zu sehen. Es musste Mittag sein. Kein Laut klang durch die tiefe Stille der Felder. Und Walter Schnaffs fühlte einen fürchterlichen Hunger in den Eingeweiden. Er gähnte und das Wasser lief ihm beim Gedanken an die Wurst, an die gute Erbswurst im Munde zusammen. Er hatte Magenschmerzen. Er stand auf, tat ein paar Schritte, fühlte, dass seine Beine ganz schlaff geworden waren und setzte sich wieder hin, um nachzudenken. Er erwog für und wider, entschloss sich bald zu diesem, bald zu jenem, und die allerverschiedensten Überlegungen quälten ihn. Endlich kam er auf eine Idee, die ihm richtig und praktisch schien, nämlich auf irgendeinen Bauer zu warten, der ganz allein und ohne Waffe oder gefährliches Arbeitswerkzeug seines Weges käme, ihm entgegenzugehen und sich ihm zu übergeben, indem er recht deutlich merken ließ, dass er gefangen sein wollte. Er legte also den Helm, dessen Spitze ihn verraten konnte, ab und steckte mit unendlicher Vorsicht den Kopf aus seinem Loch. Am ganzen Horizont war kein menschliches Wesen zu sehen. Da drüben rechts stieg von einem kleinen Dorf der Rauch aus dem Schornstein zum Himmel auf, der Rauch vom Kochen. Und da drüben links entdeckte er am Ende einer langen Allee ein großes Schloss mit Seitentürmen. Er wartete, bis es Abend geworden war, und litt fürchterlich. Er sah nichts als ein paar Schwärme Raben vorüberfliegen und hörte nur das dumpfe Knurren der Eingeweide. Und wieder ward es Nacht. Er streckte sich am Boden seines Versteckes aus und verfiel in einen fieberhaften Schlaf, in dem ihm Träume quälten. Der Schlaf eines halb verhungerten Menschen. Das Morgenrot brach wieder an über seinem Haupte und er begann von Neuem zu beobachten. Aber die ganze Landschaft blieb öde wie am Tage vorher. Und nun überfiel Walter Schnaffs eine neue Angst, die Furcht zu verhungern. Er sah sich schon am Boden seines Loches auf dem Rücken liegen mit geschlossenen Augen. Tiere. Alle möglichen kleinen Tiere näherten sich seinem Leichnam und fingen an, ihn zu benagen, indem sie ihn von allen Seiten zugleich angriffen, in seine Kleider krochen, um die Haut anzuknabbern. Und ein großer Rabe hackte ihm mit seinem spitzen Schnabel die Augen aus. Da fing er an zu rasen und meinte vor Mattigkeit ohnmächtig zu werden und nicht mehr gehen zu können. Und schon wollte er ins Dorf stürzen, entschlossen alles zu wagen, als er plötzlich drei Bauern gewahrte, die, ihre Hacken auf der Schulter, übers Feld gingen. Und er tauchte sofort in sein Versteck zurück. Aber sobald der Abend über die Ebene sank, kroch er langsam aus dem Graben und setzte sich in Gang, vornübergebeugt mit klopfendem Herzen, voller Angst in die Richtung auf das ferne Schloss. Er wollte lieber dort hineingehen als in das Dorf, das ihm gefährlich zu sein schien wie ein Löwenzwinger. Die Fenster des unteren Stockwerks waren erleuchtet. Eins stand sogar offen und ein starker Geruch von gebratenem Fleisch strömte daraus. Ein Geruch, der plötzlich Walter Schnaffs in die Nase stieg und in den Leib, dass er anfing zu zittern. Der Geruch zog ihn unwiderstehlich an und flößte ihm den Mut der Verzweiflung ein. Und plötzlich steckte er, ohne nachzudenken, den behellten Kopf durch die Fensteröffnung. Acht Dienstboten saßen an einem langen Tisch und aßen. Aber plötzlich schrak ein Mädchen zusammen und ließ mit starren Augen ihr Glas fallen. Alle Blicke folgten den ihren. Man entdeckte den Feind. Um Gottes Willen, die Preußen griffen das Schloss an. Zuerst klangen acht Stimmen in einem einzigen Schrei von acht verschiedenen Kehlen zusammen. Es war ein fürchterlicher Entsetzensruf. Dann sprangen alle auf, stießen sich zur Seite, liefen durcheinander und flohen, was sie konnten, zur Tür. Die Stühle fielen um, die Männer warfen die Frauen zu Boden und traten über sie hinweg. In zwei Sekunden war der Raum leer und verlassen. Und der Tisch mit dem Essen stand gerade vor Walter Schnaffs, der ganz erstaunt an seinem Fenster blieb. Er zögerte einen Augenblick, dann erkletterte er die Mauer, schwang sich hinein und ging auf die Teller zu. Er hatte solchen Hunger, dass er wie im Fieber zitterte. aber doch hielt ihn noch die Angst zurück und lähmte ihn. Er horchte. Das ganze Haus schien in Bewegung. Türen schlossen sich, einige Schritte liefen oben über ihm auf dem Fußboden dahin. Der Preuße lauschte ängstlich auf die verschiedenen Geräusche. Dann hörte er einen dumpfen Lärm, als ob vom Fenster aus jemand in die weiche Gartenerde hinuntergefallen, als ob aus dem ersten Stock Leute hinabgesprungen wären. Dann hörte jede Bewegung, alle Unruhe auf und das ganze Schloss lag still da wie ein Grab. Walter Schnaff setzte sich vor einen noch nicht angerührten Teller und fing an zu essen. Er kaute mit vollem Backen, als ob er fürchtete, zu zeitig unterbrochen zu werden und nicht genügend hinunterwürgen zu können. Mit beiden Händen stopfte er sich die Bissen in den Mund, den er aufriss wie eine Falltüre. Und ganze Haufen Speisen rutschten nacheinander in den Magen hinab. Ab und zu hielt er inne. Es war ihm, als sollte er platzen wie ein zu stark gefülltes Fass. Dann nahm er den Krug mit dem Apfelwein und spülte sich die Speiseröhre aus, wie man ein verstopftes Rohr ausputzt. Er leerte alle Teller, alle Schüsseln, alle Flaschen. Dann war er ganz betrunken von all dem Trinken und Essen, vollgestopft, puterrot. Er bekam den Schlucken. Sein Kopf war ganz benebelt und seine Lippen trieften von Fett. Er öffnete die Knöpfe seiner Uniform, um sich Luft zu machen, unfähig, auch nur einen Schritt zu tun. Seine Augen schlossen sich, seine Sinne verwirrten sich und er legte die schwere Stirne in die gekreuzten Arme auf den Tisch. Und ganz langsam schwand ihm die Erinnerung an Dinge und Ereignisse. Der Mond stand in mattem, letztem Viertel oben am Himmel über den Bäumen des Parkes. Es war die kalte Stunde vor Tagesanbruch. Zahlreiche stumme Schatten glitten hinter den Zäunen dahin und ab und zu blitzte ein Mondenstrahl auf einen Gewehrlauf. Die schwarze Silhouette des Schlosses hob sich scharf und schweigend vom Himmel ab. Nur in zwei Fenstern des Erdgeschosses war noch Licht. Plötzlich brüllte eine mächtige Stimme: »Auf! Donnerwetter noch einmal! Vorwärts, Kinder!« Da wurden in einem Augenblick die Türen, die Fensterläden und die Fensterscheiben von einer Schar Männern eingestoßen, die vorwärts stürmten, alles zerbrach und zertrümmerten und sofort das ganze Haus erfüllten. In einem Augenblick sprangen 50 bis an die Zähne bewaffnete Soldaten in die Küche, wo Walter friedlich schlummerte. Und 50 geladene Gewehre richten sich auf seine Brust. Er ward umgeworfen und rollte zu Boden. Sie packten ihn und banden ihn an Händen und Füßen. Er keuchte vor Schreck, wie erschlagen vor Angst. Plötzlich setzte ihm ein großer, dicker Soldat in goldstrotzender Uniform den Fuß auf den Leib und rief: »Sie sind mein Gefangener! Ergeben Sie sich!« Der Preuße hörte nur das eine Wort: »Gefangener!« und stöhnte: »Ja, ja, ja!« Er wurde aufgehoben, an einen Stuhl gebunden und von den Siegern mit lebhafter Aufmerksamkeit betrachtet. Sie schnauften wie die Walfische. Einige mussten sich vor Müdigkeit und Erregung setzen. Er aber lächelte glückselig, dass es ihm gelungen sei, gefangen zu werden. Ein anderer Offizier trat ein und meldete: »Herr Oberst, der Feind ist geflohen. Mehrere scheinen verwundet worden zu sein, aber wir haben das Schloss erobert.« Der dicke Soldat wischte sich die Stirn ab und rief: »Victoria! Victoria!« und er schrieb in eine kleine Geschäftsagenda, die er aus der Tasche zog: Nach erbittertem Kampfe mussten sich die Preußen zurückziehen und schleppten ihre Toten und Verwundeten, die man auf etwa 50 Mann schätzen kann, mit sich. Mehrere sind in unseren Händen geblieben. Der junge Offizier fragte: Herr Oberst, welche Sicherungsmaßnahmen soll ich treffen? Der Oberst antwortete: Wir werden uns zurückziehen, um einer etwaigen Rückkehr des Feindes mit Verstärkung und Artillerie auszuweichen. Und er gab den Befehl zum Rückzug. Die Leute traten im Dunkeln unter den Mauern des Schlosses an und setzten sich in Bewegung, indem sie von allen Seiten den gefesselten Walter Schnaffs umgaben, den vier Krieger mit geladenen Revolver festhielten. Patrouillen wurden ausgeschickt, um den Weg auszukundschaften. Vorsichtig ging es vorwärts. Von Zeit zu Zeit blieben sie halten. Als der Tag anbrach, kamen sie an der Unterpräfektur von La Roche-Oisel, dessen Nationalgarde diesen Handstreich ausführte. Die ganze Bevölkerung erwartete sie schon ängstlich und erregt. Als man den Helm des Gefangenen sah, ertönte allgemeines Jubelgeschrei. Die Weiber winkten mit der Hand, die alten Leute weinten, ein Greis warf seine Krücke nach dem Preußen und verletzte dabei einen seiner Wächter an der Nase. Der Oberst brüllte: Sie haften mir für die Sicherheit des Gefangenen. Endlich kam man ans Rathaus. Das Gefängnis wurde geöffnet und Walter Schnaff seiner Fesseln ledig hineingesteckt. 200 Bewaffnete bewachten das Gebäude. Da fing der Preuße, obgleich es ihm sehr schlecht zumute war, ganz toll vor Freude an herumzuhüpfen und zu tanzen, indem er mit Beinen und Armen gestikulierte und laut brüllte, bis er endlich erschöpft am Fuße der Mauer niedersank. Er war gefangen, gerettet. So wurde das Schloss Champigny dem Feinde, nachdem er es nur 6 Stunden im Besitz gehabt, wieder abgenommen. Oberst Ratier, ein Tuchhändler, der an der Spitze der Nationalgardisten von La Roche-Oisel diesen Handstreich ausführte, erhielt einen Orden. Als nächstes hören Sie die Novelle Das Menuett. Das Menuett. Große Unglücksfälle berühren mich kaum, sagte Jean Bridel, ein alter Junggeselle, der als Skeptiker galt. Ich habe den Krieg hautnah erlebt. Ich bin ungerührt über Leichen hinweggesprungen. Die schlimmsten Grausamkeiten der Natur oder der Menschen vermögen uns Schreie des Entsetzens oder der Empörung zu entlocken. Doch lösen Sie nicht dieses Stechen in der Herzgegend aus, diesen Schauer, der uns beim Anblick von bestimmten herzzerreißenden kleinen Dingen den Rücken hinunterläuft. Der heftigste Schmerz, den man erleben kann, ist sicher für eine Mutter der Verlust ihres Kindes und für jeden Menschen der Verlust der Mutter. Das ist übermächtig, schrecklich, niederschmetternd und herzzerreißend. Doch man genießt von solchen Katastrophen wie von großen blutenden Wunden. Dagegen gibt es bestimmte Begegnungen, bestimmte halb wahrgenommene Dinge, die man nur errät, manchen geheimen Kummer, manche Treulosigkeit des Schicksals, die in uns eine ganze schmerzvolle Welt von Gedanken aufrühren, die uns plötzlich die geheimnisvollen Tore zu verwickelten und unheilbaren seelischen Leiden auftun. Sie lassen in unseren Herzen etwas wie eine Strähne von Traurigkeit zurück, einen Geschmack von Bitterkeit, ein Gefühl der Ernüchterung, wovon wir uns lange nicht befreien können. Sie begreifen vielleicht kaum die Erschütterung, die mir von solchen raschen Eindrücken geblieben ist. Ich werde Ihnen nur von einer einzigen Begebenheit erzählen. Sie liegt weit zurück, ist aber so lebendig in mir, als wäre ich gestern Ihr Zeuge gewesen. Ich bin nun 50 Jahre alt. Damals war ich jung und studierte die Rechtswissenschaft. Ein wenig traurig und allerlei Träumereien zugewandt, geprägt von einer Philosophie des Weltschmerzes, hatte ich eine Abneigung gegen lärmende Cafés, gegen die lauten Kameraden, die einfältigen Mädchen. Ich stand früh auf und eine meiner großen Vorlieben war es, mich allein gegen 8 Uhr morgens in dem Baumschulwäldchen des Luxemburg zu ergehen. Er glich einem vergessenen Garten aus einem anderen Jahrhundert, einem Garten, so anmutig wie das milde Lächeln einer alten Dame. Dichte Hecken säumten die schmalen und ebenmäßigen Alleen, ruhige Alleen zwischen zwei Wänden aus kunstvoll geschnittenem Blattwerk. Unermüdlich hielten die großen Scheren des Gärtners diese Wände aus Gezweig in geraden Linien. Und hier und dort traf man auf Blumenbeete, auf Rabatten mit kleinen Bäumen, die aufgereiht waren wie Schüler beim Spaziergang, auf ganze Gesellschaften von prächtigen Rosenstöcken oder wahre Regimenter von Obstbäumen. Nahezu jeden Morgen begab ich mich dorthin. Ich setzte mich auf eine Bank und las. Bisweilen ließ ich das Buch auf meine Knie sinken, um zu träumen, um ringsumher dem Leben von Paris zu lauschen und die unendliche Ruhe dieser Laubengänge alter Art zu genießen. Doch es währte nicht lange, so entdeckte ich, dass ich nicht der Einzige war, der diesen Platz besuchte. Ich befand mich des Öfteren Auge in Auge mit einem seltsamen kleinen Greis. Er trug Schuhe mit Silberschnallen, eine Hose mit Latz, einen tabakbraunen spanischen Gehrock, ein Spitzenbäffchen als Krawatte und einen unvorstellbar vorsintflutlichen grauen Hut mit breiter Krempe und langem Filzhaar. Er war mager, sehr mager, knochig, schnitt Grimassen, grinste. Seine lebhaften Augen flackerten, irrten hinter den ständig klappernden Augenlidern hin und her. Und er hielt stets einen prächtigen Stock mit goldenem Knauf in der Hand, der für ihn irgendeine kostbare Erinnerung darstellen musste. Zunächst erstaunte mich der gute Mann. Dann aber weckte er mein höchstes Interesse. Ich beobachtete ihn durch die grünen Wände hindurch. Ich folgte ihm vom Weiten, blieb an den Seitenwegen des Wäldchens stehen, um nicht gesehen zu werden. Eines Morgens, als er sich ganz allein glaubte, begann er, eigentümliche Bewegungen zu machen. Zunächst einige kleine Sprünge, dann eine Verbeugung, dann schlug er in einem noch recht lebendigen Luftsprung die dünnen Beinchen aneinander, dann begann er sich graziös zu drehen, hüpfend, lebhaft hin und her zu springen, wobei er lächelte, als stünde er vor einem großen Publikum. Er machte Referenzen, rundete die Arme, er wand seinen armen Körper gleich einer Marionette, sandte rührende und lächerliche Grüße ins Leere. Er tanzte. Ich verharrte starr vor Staunen und fragte mich, wer hier wohl verrückt war, er oder ich. Plötzlich hielt er inne, trat vor wie ein Schauspieler auf der Bühne, verneigte sich alsdann, trat mit anmutigem Lächeln und Handküsschen, die er mit zitternder Hand den 2 gestutzten Baumreihen zuwarf, zurück. Dann setzte er würdevoll seinen Spaziergang fort. Von diesem Tag an verlor ich ihn nicht mehr aus den Augen und er wiederholte jeden Morgen seine unvorstellbare Darbietung. Da packte mich eine Lust, ihn anzureden. Ich wagte mich heran, grüßte ihn und sagte: »Es ist schön heute, mein Herr.« Er verbeugte sich. »In der Tat, Monsieur, es ist wahrlich so schönes Wetter wie früher.« 8 Tage später waren wir Freunde und ich kannte seine Lebensgeschichte. Er war Ballettmeister an der Oper zur Zeit Ludwigs XV. Gewesen. Sein schöner Stock war ein Geschenk des Grafen von Clermont. Und wenn man mit ihm vom Tanzen sprach, wollte er gar nicht mehr aufhören zu erzählen. So vertraute er mir eines Tages an: »Ich habe die Gastrée geheiratet, mein Herr. Ich werde sie ihr vorstellen, wenn es beliebt. Doch wird es noch ein Weilchen dauern, bis sie kommt. Dieser Garten, wissen Sie, ist unsere Freude und unser Leben. Er ist alles, was uns von einst geblieben ist. Es scheint uns, als ob wir nicht mehr leben könnten, wenn wir ihn nicht mehr hätten. Er ist alt und vornehm, nicht wahr? Ich vermeine hier eine Luft zu atmen, die von meiner Jugend an gleich geblieben ist. Meine Frau und ich, wir verbringen hier jeden Nachmittag. Doch ich komme schon am Morgen hierher, da ich zeitig aufstehe.« Sobald ich das Mittagessen beendet hatte, kehrte ich zurück zum Luxemburg und gewahrte alsbald meinen Freund, der einem alten Frauchen in Schwarz feierlich den Arm reichte. Ich wurde ihr vorgestellt, ihr, der Gastrée, der großen Tänzerin, die die Liebe der Fürsten war, des Königs, ja, des ganzen galanten Jahrhunderts, dessen Liebeshauch noch jetzt zu spüren ist. Wir ließen uns auf einer Steinbank nieder. Es war im Monat Mai. Der Duft von Blumen schwebte über den reinlichen Alleen, warmer Sonnenschein bahnte sich den Weg durch das Blattwerk und streute seinen Glanz gleich großen Tupfen über uns aus. Das schwarze Gewand der Gastrée schien Licht durchtränkt. Der Garten war leer. In der Ferne hörte man die Fiaker rollen. »Erkläre Sie mir doch einmal«, sagte ich zu dem alten Tänzer, »was ein Menuett ist.« Er erbebte. »Das Menuett, Monsieur, ist die Königin der Tänze und der Tanz der Königinnen. Verstehen Sie? Seit es keine Könige mehr gibt, gibt es kein Menuett mehr.« Und er begann im blumenreichen Stil ein langes, schwungvolles Loblied, das mir unverständlich blieb. Ich wollte mir die Schritte beschreiben lassen, alle Bewegungen, alle Figuren. Er verlor den Faden, verzweifelte über seine Unfähigkeit, war gereizt und unglücklich. Und plötzlich wandte er sich zu seiner uralten Gefährtin, die noch immer schweigsam und ernst verharrte. »Elise, möchtest du, sag, möchtest du, es wäre ganz reizend von dir, möchtest du, dass wir Monsieur vorführen, was es einmal war?« Sie schaute mit unruhigen Augen nach allen Seiten, erhob sich dann, ohne ein Wort zu sagen, und stellte sich vor ihm auf. Dann sah ich eine unvergessliche Darbietung. Sie kamen und gingen mit einem kindlichen Gebaren, lächelten einander zu, wiegten sich hin und her, verbeugten sich, hüpften wie zwei greise Puppen, deren Bewegung nach einer uralten Mechanik abliefen, die schon ein wenig defekt war, aber ehedem von einem ungemein geschickten Künstler nach Art der Zeit gefertigt worden war. Ich sah ihn zu. Und mein Herz wurde von außergewöhnlichen Empfindungen bewegt. Meine Seele von unsäglicher Trauer angerührt. Es kam mir vor, als ob ich einem beklagenswerten und zugleich komischen Schauspiel zusähe. Dem erloschenen Schatten eines Jahrhunderts. Plötzlich hielten sie inne. Sie hatten alle Figuren getanzt. Einige Sekunden lang verharrten sie aufrecht, einer dem anderen zugewandt, mit seltsam verzerrten Gesichtern. Dann umarmten sie einander schluchzend. 3 Tage später reiste ich ab aufs Land. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Als ich 2 Jahre später nach Paris zurückkam, fand ich das Baumschulwäldchen zerstört. Was ist nur aus ihnen geworden? Ohne ihren geliebten Garten von einst, mit seinen labyrinthischen Ecken, seinem Duft von Vergangenheit, seinen bezaubernden Laubengängen. Sind sie tot? Irren sie gleich Verbannten ohne Hoffnung durch die modernen Straßen? Tanzen sie im Mondschein gleich gebrechlichen Gespenstern zwischen den Zypressen eines Friedhofs ein fantastisches Menuett entlang den grabgesäumten Pfaden? Die Erinnerung an sie verfolgt mich, plagt mich, peinigt mich, steckt in mir fest wie eine tiefe Wunde. Warum? Ich weiß es nicht. Sie finden dies zweifelsohne lächerlich, oder? Und jetzt werde ich eine weitere Novelle von Maupassant lesen. Sie handelt von Bauern in der Normandie. Und Maupassant hat viele Novellen über diese Bauern geschrieben, in der er oft ihren Geiz, ihre Hinterhältigkeit und Gemeinheit beschrieb, vor allem gegenüber Behinderten, die man damals Krüppel nannte. Maupassant, der Teufel. Diese Geschichte ist etwas länger, es wird zwischendurch eine kurze Pause geben. Und es erklingt Musik von Debussy wiederum. Der Teufel. Der Bauer stand aufrecht vor dem Arzte am Bett der Sterbenden. Die Alte sah ruhig, gottergeben, klar die beiden Männer an und hörte zu, wie sie sprachen. Sie lag im Sterben. Sie wehrte sich nicht weiter dagegen. Ihre Uhr war abgelaufen. Sie war 92 Jahre alt. Durch das Fenster und die offene Tür strahlte die Julisonne herein und warf ihren warmen Schein auf den braunen Fliesenboden des Zimmers, der uneben geworden war durch die Holzschuhe von 4 Generationen Bauern. Vom Felde trug der heiße Wind allerlei Düfte herein von Gras, Getreide, Blättern, die in der Sonnenglut draußen sengten. Die Zikaden zirpten, dass die ganze helle Landschaft von dem Geräusch widertönte. Etwa wie eine Kinderknarre klang es, die man den Kindern auf dem Jahrmarkt kauft. Der Arzt erhob seine Stimme und sagte: »Honoré, Sie können Ihre Mutter in diesem Zustande nicht allein lassen. Sie kann jeden Augenblick sterben.« Doch der Bauer sagte verzweifelt: »Nu, ich muss aber doch mal Getreide reinbringen. Das liegt schon zu lange draußen. Ist gerade schönes Wetter heute. Was meinst du dazu, Mutter?« Und die Sterbende, die noch immer der normannische Geiz in den Krallen hielt, machte mit Augen und Kopf ein Zeichen, das »Ja« heißen sollte. Ihr Sohn sollte nur ruhig sein Getreide hereinbringen und sie allein sterben lassen. Aber der Arzt ward böse und stieß mit dem Fuß auf. Das ist eine Rohheit. Hören Sie mal. Und das dulde ich nicht. Verstehen Sie? Wenn Sie absolut Ihr Getreide heute hereinschaffen müssen, dann holen Sie doch die alte Rapé zum Donnerwetter noch einmal. Die mag bei Ihrer Mutter wachen. Ich wünsche es unbedingt. Hören Sie. Und wenn Sie mir nicht gehorchen, lasse ich Sie Ihrerseits. Wenn Sie mal krank sind, krepieren wie ein Hund. Der Bauer, ein großer, hagerer Mann, mit langsamer Bewegung wurde unsicher. Die Angst vor dem Arzt und das brennende Verlangen zu sparen ließen ihn zögern, berechnen. Und er stammelte, »Was nimmt denn so die Rapé für die Wache?« Der Arzt rief, »Was geht mich das an? Das wird darauf ankommen, wie lange Sie sie brauchen. Zum Donnerwetter, machen Sie es nur mit ihr ab, aber in einer Stunde ist sie hier. Verstehen Sie?« Der Mann entschied sich.
»Ich gehe ja schon. Sind Sie nur nicht böse, Herr Doktor?«
Und der Doktor ging davon und rief, »Verstehen Sie, nehmen Sie sich in Acht vor mir. Wenn ich mal böse werde, ist mit mir nicht gut Kirschen essen.« Sobald der Bauer allein war, wandte er sich zu seiner Mutter und sagte mit resigniertem Ton,
»Ich werde die Rapé holen, weil's der Mann will. Schinde dich nur nicht, bis ich wiederkomme.«
Und er verließ das Haus. Die Rapé, eine alte Plättfrau, pflegte im Ort und in der Nachbarschaft die Wache bei Toten und Sterbenden zu halten. Wenn sie dann ihre Kunden in die Leinwand eingenäht hatte, in der sie ewig liegen bleiben sollten, ging sie wieder an ihr Plätteisen, mit dem sie die Wände, Wäsche für die Lebendigen plättete. Sie war runzlig wie ein alter Apfel, bösartig, eifersüchtig und gar nicht zu glauben. Sie hielt sich krumm, als ob die ewige Bewegung des Hin- und Herfahrens des Plätteisens über die Wäsche sie mitten in zwei gebrochen hätte. Für das Sterben hatte sie eine Art von zynischer, lächerlicher Vorliebe. Sie sprach von nichts anderem als von Leuten, die sie hatte sterben sehen, von allen verschiedenen Arten des Todes, die sie erlebt. Und genau dieselben Einzelheiten erzählt sie immer wieder, etwa wie ein Jäger seine Geschichten. Als Honoré Bontemps bei ihr eintrat, fand er sie dabei, Wäsche zu bläuen. Er sprach,
»Schönen guten Abend, wie geht's dir denn, Mutter Rapé?«
Sie wandte den Kopf zu ihm.
»Ganz gut, ganz gut. Und Sie?«
»Na, mir geht's soweit gut, aber der Mutter geht's schlecht.«
»Ihrer Mutter?«
»Ja, meiner Mutter.«
»Was hat denn Ihre Mutter?«
»Ach, die macht's nicht mehr lange.«
Das alte Weib zog ihre Hände aus dem Wasser und die blauen, durchsichtigen Tropfen glitten dann herab bis zu den Fingerspitzen und dann in den Kübel zu tropfen. Sie fragte mit plötzlicher Teilnahme,
»Nu, geht's dir denn so schlecht?«
»Der Doktor meint, morgen wird's es nicht mehr machen.«
»Na, da muss sie aber runter sein.« Honoré zögerte. Er brauchte einige Vorbereitungen zu dem Vorschlage, den er vorhatte. Da er aber doch nicht wusste, wie er es anstellen sollte, so entschied er sich zu sprechen.
»Nu, was wollen Sie denn haben, wenn Sie sie bis zum Ende pflegen wollen? Wissen Sie, reich seien wir nicht. Ich kann nur eine Magd halten. Das hat sie zugrunde gerichtet, die arme Mutter. Sie hat sich zu sehr geschunden, zu sehr abstrapaziert. Die arbeitete für 10, trotz ihrer 92. Ja, so eine Frau gibt's heutzutage gar nicht mehr. Die Rapé antwortete ernst: Nun, ich habe 2 Preise. 2 Franken den Tag und 3 die Nacht müssen die Reichen bezahlen. Was soll die Armen sein? So verlange ich 1 Franken den Tag und 2 die Nacht. Sie können mir 1 und 2 geben. Aber der Bauer dachte nach. Er kannte seine Mutter schon. Er wusste, wie zäh, kräftig, widerstandsfähig sie war. Das konnte 8 Tage dauern, trotz der Ansicht des Arztes. Und er sagte entschlossen: Nee, mir wär's lieber, Sie machen 1 Preis, 1 im Ramsch bis zum Ende. Wir übernehmen beides Risiko. Der Doktor sagt, sie stirbt bald. Wenn er recht hat, da seien Sie fein raus und ich bin der Dumme. Aber wenn sie noch länger am Leben bleibt, bis morgen oder noch länger gar, da bin ich fein raus und Sie seien der Dumme. Die Wärterin blickte ihn erstaunt an. Sie hatte noch niemals einen Tod auf Akkord übernommen. Sie zögerte wegen des Risikos, das sie lief. Dann kam sie auf den Gedanken, der Bauer wollte sie hereinlegen. Ich kann nicht sagen, ehe ich nicht Ihre Mutter gesehen habe.
Kommen Sie mit, sehen Sie sie sich an.
Sie wischte die Hände ab und folgte ihm sofort. Sie sprachen unterwegs kein Wort. Sie ging eilig, während er lange Beine machte, als ob er bei jedem Schritt einen Bach überschreiten müsse. Die Kühe, die auf dem Felde lagen und unter der Hitze litten, hoben träge den Kopf und stießen ein schwaches Muh aus den beiden Vorübergehenden entgegen, als bäten sie um frisches Futter. Honoré Bontemps flüsterte, als sie sich dem Hause näherten:
Wenn's nun schon alle wäre!
Und aus dem Ton seiner Stimme klang unwillkürlich der Wunsch, es möchte so sein. Aber die Alte war keineswegs gestorben. Sie lag auf dem Rücken, auf ihrem Strohsack, der mit einer violetten Kattundecke bedeckt war, worauf ihre erschreckend mageren, gefalteten Hände lagen, die aussahen wie seltsame Tiere, wie eine Art Krebse, und die durch Rheumatismus, Beschwerden und die Arbeit fast eines Jahrhunderts gekrümmt waren. Die Rapé trat an das Bett und betrachtete die Sterbende. Sie fühlte ihr den Puls, betastete ihr die Brust, horchte auf den Atem und fragte sie aus, um sie sprechen zu hören. Dann betrachtete sie sie noch eine Weile und ging, von Honoré gefolgt, hinaus. Sie hatte sich ihre Meinung gebildet. Die Alte würde die Nacht nicht überleben. Er fragte:
Na?
Die Wärterin antwortete: No, 2 Tage wird's dauern, vielleicht 3. Geben Sie mir 6 Franken, da ist gleich allens drin. Er rief:
6 Franken? 6 Franken? Sie seien wohl närrisch. Ich sage Sie, 5 oder 6 Stunden dauert's, länger nicht.
Und sie stritten lange Zeit hin und her und wurden beide ganz wütend. Als die Wärterin tat, als ob sie fortgehen wollte und die Zeit verstrich und das Getreide doch nicht von allein hereinkam, so war er endlich einverstanden.
Gut, abgemacht. 6 Franken. Aber alles ist drinne, die Aufbahrung auch.
Einverstanden, 6 Franken. Mit langen Schritten ging er davon zu seinem Getreide, das draußen gemäht lag unter der heißen, schweren Sonne, die Ernten reift. Wir müssen uns entschuldigen, wenn es hier sehr viel Lärm macht. Draußen arbeiten sie gerade und arbeiten mit einer Betonsäge. Ich hoffe, sie stört es nicht. Ich hoffe, auch mich stört es nicht. Die Wärterin trat ins Haus. Sie hatte sich eine Handarbeit mitgebracht. Denn bei den Toten oder Sterbenden arbeitete sie ohne Unterbrechung, sei es für sich selbst, sei es für die Familie, bei der sie gerade beschäftigt war, die ihr für diese Nebenarbeit einen Zuschlag zum Lohne zahlte. Plötzlich fragte sie: "Na, Mutter Bontam, haben Sie denn schon die letzte Ölung gekriegt?" Die Bäuerin schüttelte mit dem Kopfe und die Rapé, die sehr fromm war, stand eilig auf. "Gott im Himmel, ist es möglich? Da werde ich schnell den Herrn Pfarrer holen." Und sie lief zum Pfarrhaus so eilig, dass die Bengels, die auf dem Platze spielten und sie so laufen sahen, herbeistürzten, weil sie meinten, ein Unglück sei geschehen. Der Priester kam sofort in seine Messgewande, der Chorknabe hintendrein. Das Glöcklein klingen lassend, um das Nahen des Herrn auf den heißen, stillen Feldern anzuzeigen. Männer, die ein Stück entfernt arbeiteten, zogen ihre großen Hüte und blieben unbeweglich stehen, indem sie warteten, bis das weiße Gewand hinter den nächsten Hofe verschwunden war. Die Frauen, die die Garben banden, richteten sich auf, schlugen ein Kreuz. Schwarze Hühner flüchteten sich erschrocken längs der Gräben hin bis zu irgendeinem Loch, das sie kannten, wo sie schnell durchschlüpfen konnten. Ein Fohlen, das auf einer Wiese angebunden war, ward scheu beim Anblick des Chorrockes und fing am Ende seines Strickes an, im Kreise herumzulaufen und hinten auszuschlagen. Der Chorknabe im roten Rock ging schnell und der Priester folgte ihm mit gesenktem Kopf, die viereckige Mütze darauf und murmelte seine Gebete. Hinterher kam dann die Rapé, ganz krumm, vornüber gebeugt, als verbeugte sie sich im Gehen bei jedem Schritt. Sie hielt die Hände gefaltet wie in der Kirche. Honoré sah sie von Weitem vorüberkommen. Er fragte: "Wo geht denn der Pfarrer hin?" Sein Knecht, der schlauer war, antwortete: "Er bringt den lieben Gott zu deiner Mutter, Gott verdamm ich!" Der Bauer war nicht weiter erstaunt. "Ja, das kann stimmen." Und er machte sich wieder an die Arbeit. Die alte Bontam beichtete, bekam die Absolution und kommunizierte. Dann ging der Priester wieder nach Haus und ließ die beiden Frauen in dem glühend heißen Zimmer zurück. Da sah sich die Rapé die Sterbende an und fragte, wie lange das wohl noch dauern würde. Die Dämmerung brach herein, ein Luftzug kam ab und zu, sodass ein Bilderbogen, der mit 2 Stecknadeln an die Wand geheftet war, hin und her flatterte. Die kleinen Vorhänge am Fenster, die einst weiß gewesen und nun gelb waren und voll Fliegenflecken, wehten so stark, dass man meinte, sie würden davonfliegen, sich losreißen und das Weite suchen, wie die Seele der Alten. Sie lag unbeweglich da, mit offenen Augen und schien gleichgültig den Tod zu erwarten, der so nahe war und doch noch zögerte einzutreten. Ihr kurzer Atem pfiff durch die zusammengepresste Kehle. Bald würde er ganz still stehen. Und dann gab es auf Erden eine Frau weniger, der niemand eine Träne nachweinte. Als es Nacht ward, kam Honoré nach Haus. Er trat ans Bett und als er sah, dass seine Mutter noch lebte, fragte er: Wie geht's denn?
Wie er es früher getan, wenn sie sich unwohl gefühlt. Dann schickte er die Rappe fort, indem er ihr anempfahl.
Aber morgen früh, pünktlich um 5.
Sie antwortete, morgen um 5. Honoré aß, ehe er auf das Feld hinausging, eine Suppe, die er sich selbst gekocht. Die Wärterin fragte,
na, ist denn Ihre Mutter nur weg?
Er antwortete mit boshaftem Augenzwinkern,
es geht ihr eher besser.
Und er ging davon. Da wurde die Rappe ungeduldig, trat an die Sterbende heran, die immer noch im selben Zustand dalag, unbeweglich, schwer atmend, mit offenen Augen und krampfhaft auf der Bettdecke zusammengekniffenen Händen. Und da sah die Wärterin ein, dass es ebenso gut noch 2 Tage, 4 Tage, 8 Tage so weitergehen konnte. Und ihre geizige Seele überkam ein fürchterliches Entsetzen. Sie ward wütend gegen den geriebenen Fuchs, der sie hereingelegt hatte, und gegen die Frau, die nicht sterben wollte. Nichtsdestoweniger fing sie an zu arbeiten und wachte, immer den Blick auf das runzelige Antlitz der alten Bontame geheftet. Zum Frühstück kam Honoré nach Haus. Er schien zufrieden zu sein, machte ein beinahe spöttisches Gesicht und ging wieder davon. Eins war sicher. Sein Getreide brachte er so schön in die Scheuer wie noch nie. Die Rappe war außer sich. Ihr erschien jede Minute, die verstrich gestohlene Zeit und gestohlenes Geld. Eine kaum zu zähmende Lust überkam sie, dieses alte, zähe Reff bei der Kehle zu packen und den kurzen, schnellen Atem, der ihr ihre Zeit und ihr Geld stahl, durch einen festen Druck zu beenden. Dann dachte sie an die Gefahr und sie kam auf einen anderen Gedanken, trat an das Bett heran und fragte,
»Haben Sie schon den Teufel gesehen?«
Die alte Bontame murmelte,
»Nee.«
Da fing die Wärterin an zu schwatzen, erzählte ihr Geschichten, um die matte Seele der Sterbenden zu schrecken. Sie sagte, dass jedem, ein paar Minuten ehe man stürbe, der Teufel erschiene. Das wäre so bei allen Sterbenden. Er hätte einen Besen in der Hand, einen Kessel auf dem Kopf und brüllte dazu fürchterlich. Wenn man ihn gesehen hätte, so wäre es aus. Dann hätte man nur noch ein paar Augenblicke zu leben. Und sie zählte alle auf, denen in ihrer Gegenwart der Teufel erschienen sei in diesem Jahr. Josephine Loisel, Eulalia Ratier, Sophie Potagnot, Seraphine Grospied. Die alte Bontame ward ganz erregt, bewegte sich hin und her, öffnete und schloss die Hände und versuchte den Kopf zu wenden, um ins Zimmer zu blicken. Plötzlich verschwand die Rappe am Fuße des Bettes. Aus dem Schrank nahm sie ein Tuch, hing es sich um, setzte sich einen Kessel auf den Kopf, dessen 3 kurze, krumme Füße wie 3 Hörner aussahen, und nahm in die rechte Hand einen Besen, in die linke einen Blecheimer und warf ihn dann hoch in die Luft, damit er lärmend zu Boden fallen sollte. Als er hinfiel, verursachte er ein fürchterliches Getöse. Dann stieg die Wärterin auf einen Stuhl, hob den Bettvorhang, der über das Fußende des Bettes herabhing, schwang drohend den Besen gegen die sterbende Bäuerin,
wie der Teufel auf dem Jahrmarkt im Kasperletheater. Die Sterbende machte, indem sie erschrocken einen verzweifelten Blick um sich warf, übermenschliche Versuche, sich zu erheben und zu entfliehen. Sie fuhr sogar mit den Schultern und der Brust aus der Bettdecke und fiel dann mit schwerem Seufzer zurück. Es war aus. Die Rapée brachte ruhig alle Gegenstände wieder an ihren Platz, den Besen in den Schrank, legte das Tuch dazu, stellte den Kessel auf den Herd, den Eimer auf das Wandbrett und den Stuhl gegen die Wand. Dann schloss sie geschäftsmäßig die weit geöffneten Augen der Toten, stellte ans Bett einen Teller, goss aus dem Weihwasserkessel Weihwasser hinein und legte den Zweig, der über der Kommode angenagelt war, hinein, kniete dann hin und fing an, mit Inbrunst die Totengebete herzuleiern, die sie für ihren Beruf auswendig kannte. Als Honoré abends nach Hause kam, fand er sie noch betend. Er überschlug sofort im Stillen, dass sie immer noch einen ganzen Franken profitiert hatte zu seinem Schaden. Denn sie hatte nur 3 Tage und 1 Nacht gewacht, was im Ganzen 5 Franken ergab, statt 6, die er ihr bezahlen musste. Ich lese jetzt eine Geschichte von Maupassant im Wald. Hier geht es um Beziehungen zwischen Mann und Frau. Sicher ein großes Thema vieler Novellen von Maupassant. Und ich werde sicher in den nächsten Sendungen noch einige davon lesen. Guy Maupassant im Wald. Der Bürgermeister wollte sich eben zum Mittagessen setzen, als man ihm meldete, der Feldhüter sei mit 2 Gefangenen auf dem Bürgermeisteramt. Sofort ging er hin und da erblickte er tatsächlich seinen Feldhüter, der kerzengerad dastand und mit strenger Amtsmiene ein Pärchen bejahrter Bürgersleute musterte. Der Mann, ein beleibter Herr mit roter Nase und weißen Haaren, sah niedergeschlagen drein, während die Frau, ein braves Weibchen im Sonntagsstaat, sehr rundlich, sehr gepolstert, mit schimmernden Wangen, den Vertreter der Obrigkeit, der die beiden festgenommen hatte, trotzig anschaute. Der Bürgermeister fragte, »Was gibt's denn?« Und der Feldhüter begann mit seiner Aussage. Er war morgens zur gewohnten Stunde aufgebrochen, um seinen Rundgang anzutreten. Er hatte draußen nichts Ungewöhnliches bemerkt, nur dass das Wetter schön war und der Weizen gut stand. Als der Sohn von Bredels, der gerade seine Reben band, ihm zugerufen hatte, »Hey, Vater Ordür, geht einmal an den Waldrand!« Beim ersten Gebüsch, da findet ihr ein paar Turteltauben, die zusammen ihre 130 Jahre haben dürften. Er war in die angegebene Richtung gegangen, er war in das Dickicht eingedrungen und da hatte er Worte und Seufzer gehört, die ihn vermuten ließen, dass er Sittlichkeitsverbrecher auf frischer Tat ertappen würde. So war er denn auf Händen und Knien vorwärts gekrochen, wie um einen Wilddieb zu überraschen. Und er hatte das hier anwesende Paar erwischt, wie es sich gerade seinen Instinkten überließ. Der Bürgermeister betrachtete die Schuldigen verdutzt. Der Mann musste wohl seine 60 zählen und die Frau mindestens 55. Er begann mit dem Verhör und befragte zuerst den Mann, der mit so schwacher Stimme antwortete, dass man ihn kaum hörte. »Ihr Name?«
»Nicolas Borin.«
»Ihr Beruf?«
»Kurzwarenhändler, Rue de Matthias in Paris.«
»Und was haben Sie dort im Gehölz getan?«
Der Kurzwarenhändler blieb stumm, den Kopf auf seinen dicken Bauch gesenkt, die Hände flach auf den Schenkeln.
Der Bürgermeister fuhr fort. Stellen Sie in Abrede, was der Vertreter der Gemeindebehörde aussagt?
Nein, Herr Bürgermeister.
Sie gestehen also?
Ja, Herr Bürgermeister.
Und was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen?
Nichts, Herr Bürgermeister.
Wo haben Sie Ihre Mitschuldige getroffen?
Sie ist meine Frau, Herr Bürgermeister.
Ihre Frau?
Ja, Herr Bürgermeister.
Also, Sie leben nicht zusammen in Paris?
Verzeihung, Herr Bürgermeister. Natürlich leben wir zusammen.
Ja, dann sind Sie verrückt. Vollkommen verrückt, mein Lieber, dass Sie sich draußen im Freien um 10 Uhr morgens derart erwischen lassen. Der Kurzwarenhändler schämte sich offenbar so, dass er den Tränen nahe war. Er murmelte: Sie ist's, die es gewollt hat. Ich habe ihr gesagt, dass es dumm ist. Wenn aber eine Frau etwas im Kopf hat, dann hat sie es nicht anderswo. Der Bürgermeister, der eine Vorliebe für gepfefferte Scherze hatte, lächelte und meinte: In Ihrem Fall wäre es umgekehrt richtig. Sie wäre nicht hier, wenn sie es nur im Kopf gehabt hätte. Da packte den Kurzwarenhändler Borin die Wut und er wandte sich zu seiner Frau. Siehst du, wohin du uns mit deiner Schwärmerei gebracht hast? Jetzt sitzen wir schön in der Patsche und wir kommen vors Gericht. Wir in unseren Jahren, wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit. Und wir werden den Laden schließen müssen, den Kundschaft verkaufen, in ein anderes Viertel ziehen. Nun sitzen wir schön in der Patsche. Da erhob sich Madame Borin und ohne ihren Mann anzusehen, begann sie ihre Erklärungen. Ohne Verlegenheit, ohne falsche Scham, fast ohne Zaudern. Mein Gott, Herr Bürgermeister, ich weiß wohl, dass wir lächerlich sind. Gestatten Sie mir aber bitte, dass ich meine Sache vertrete wie ein Advokat oder vielmehr wie eine arme Frau. Und ich hoffe, dass Sie uns heimschicken und uns die Schande einer gerichtlichen Verfolgung ersparen werden. Als ich jung war, habe ich eines Sonntags hier in der Gegend Monsieur Borin kennengelernt. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Von Zeit zu Zeit verbrachte ich die Sonntage hier mit einer Freundin, Rose Levesque, mit der ich in der Rue Pigalle wohnte. Rose hatte einen Freund, ich nicht. Er war's, der uns hierher führte. Einmal, Samstag, kündigte er mir lachend an, er werde morgen einen Kameraden mitbringen. Ich verstand sehr wohl, was er wollte. Aber ich erwiderte ihm, es sei ganz zwecklos. Ich war ein anständiges Mädchen, Herr Bürgermeister. Am nächsten Tag also begegneten wir am Bahnhof Monsieur Borin. Er hat damals recht gut ausgesehen. Aber ich war entschlossen, nicht nachzugeben. Und ich habe auch nicht nachgegeben. So kamen wir denn nach Besson. Das Wetter war herrlich, so ein Wetter, das einem das Herz kitzelt. Und ich, wenn schön ist, jetzt genauso wie früher, ich werde zum Weinen dumm. Und wenn ich auf dem Land bin, verliere ich den Kopf. Das Grün,
die Vögel, die singen, das Getreide, das sich im Wind wiegt, die Schwalben, die so rasch fliegen, der Geruch des Grases, die Mohnblumen, die Margeriten, all das macht mich schier verrückt. Das ist wie Champagner, wenn man ihn nicht gewöhnt ist. Das Wetter war also herrlich und mild und klar. Ein Wetter, das einem durch die Augen in den Leib dringt, wenn man es anschaut. Und durch den Mund, wenn man atmet. Rose und Simon küssten sich jede Minute. Es hat mir schon etwas ausgemacht, wenn ich sie so sah. Monsieur Borin und ich, wir gingen hinter ihnen her und sprachen kaum ein Wort. Er sah schüchtern aus, der junge Mensch, und mir hat's gefallen, dass er so verlegen war. Und da kamen wir in das Wäldchen. Hier war's frisch wie in einem Bad, und wir setzten uns alle ins Gras. Rose und ihr Freund neckten mich, weil ich so streng dreinschaute. Sie verstehen doch, dass ich gar nicht anders konnte. Dann haben sie wieder mit dem Küssen angefangen und haben sich gar nicht geniert, als ob wir nicht da gewesen wären. Dann haben sie geflüstert. Dann sind sie aufgestanden und haben sich ins Gebüsch gedrückt, ohne ein Wort zu sagen. Stellen Sie sich vor, was ich da für eine alberne Rolle gespielt habe vor diesem jungen Menschen, den ich zum ersten Mal getroffen hatte. Ich war so wirr, als ich sie verschwinden sah, dass es mir Mut gemacht hatte und ich habe angefangen zu reden. Ich fragte ihn, was er war. Nun, er war Angestellter in einem Kurzwarengeschäft. So schwatzten wir eine Weile und da wurde er unternehmungslustig. Und er wollte sich gewisse Freiheiten erlauben, aber ich habe ihn zurechtgewiesen und sehr streng. Stimmt's, Monsieur Borin? Monsieur Borin sah verwirrt auf seine Füße hinunter und gab keine Antwort. Sie fuhr fort. Und da hat er begriffen, dass ich ein anständiges Mädchen war. Und er fing an, mir ganz brav als Ehrenmann den Hof zu machen. Von dem Tag an ist er jeden Sonntag gekommen. Er war sehr verliebt in mich, Herr Bürgermeister. Und ich auch. Ich habe ihn lieb gehabt. Ja, wirklich, sehr lieb. Und er war damals auch ein hübscher Kerl. Nun, und im September heiratete er mich und wir haben unseren Laden in der Rue de Matthias aufgemacht. Jahrelang war es schwer, Herr Bürgermeister. Die Geschäfte gingen nicht und wir konnten uns keine Landpartien leisten. Und dann hatten wir auch die Gewohnheit verloren. Man hat andere Dinge im Kopf. Man denkt im Geschäftsleben mehr an die Kasse als an Liebeleien. Nach und nach, ohne es zu merken, wurden wir alt, wurden gesetzte Leute, die nicht mehr an die Liebe denken. Man leidet nicht, solange man nicht merkt, dass es einem fehlt. Und dann, Herr Bürgermeister, sind die Geschäfte besser gegangen. Und wir mussten uns keine Sorgen um die Zukunft machen. Und da, sehen Sie, ich weiß nicht genau, was in mir vorging. Nein, wirklich, ich weiß es nicht. Da habe ich wieder angefangen zu träumen wie ein kleines Schulmädchen. Der Anblick der Wagen mit Blumen, die man durch die Straßen zieht, das hat mich weinen gemacht. Der Duft der Veilchen besuchte mich in meinem Lehnstuhl hinter meiner Kasse und ließ mein Herz klopfen. Und da stand ich auf und ging zu meiner Schwelle, um das Blau des Himmels zwischen den Dächern anzuschauen. Wenn man in einer Gasse den Himmel sieht, so ist er wie ein Bach, wie ein langer Bach, der mit seinen Windungen durch Paris fließt. Und die Schwalben flitzen darin wie Fische. Es ist natürlich schrecklich dumm, so etwas in meinen Jahren. Aber was wollen Sie, Herr Bürgermeister? Wenn man sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, kommt ein Augenblick, da man sich klar wird, dass man etwas anderes hätte tun können. Ja, und dann bedauert man. Ach ja, man bedauert. Denken Sie doch, dass ich 20 Jahre lang Küsse im Wald hätte kriegen können wie die anderen, ja, wie die anderen Frauen. Ich stellte mir vor, wie gut es sein müsste, unter den Blättern zu liegen und jemanden lieb zu haben. Und ich dachte jeden Tag, jede Nacht daran. Ich träumte vom Vollmond auf dem Wasser, bis ich Lust hatte, hineinzuspringen. Anfangs wagte ich nicht, zu meinem Mann davon zu reden. Ich wusste wohl, er würde sich über mich lustig machen und mich zum Ladentisch und zu Faden und Nadeln zurückschicken. Und dann, offen gestanden, mein Mann konnte mich nicht mehr sehr verlocken. Aber wenn ich mich im Spiegel sah, verstand ich sehr gut, dass ich auch niemanden mehr verlocken konnte. Da fasste ich einen Entschluss und schlug ihm eine Landpartie vor, in die Gegend, wo wir uns kennengelernt hatten. Er war ganz ohne jeden Verdacht bereit, und so sind wir heute früh um 9 Uhr hier angekommen. Ich war völlig umgewandelt, als ich durch die Felder ging. Es altert nicht das Herz der Frauen. Und weiß Gott, ich habe meinen Mann nicht mehr gesehen, wie er ist, sondern wie er damals gewesen war. Das kann ich Ihnen schwören, Herr Bürgermeister. Wahr und wahrhaftig, ich war berauscht. Ich fing an, ihn zu küssen. Und er war erstaunter, als wenn ich versucht hätte, ihn zu ermorden. Du bist ja ganz verrückt heute Morgen, sagte er immer wieder. Du bist ja ganz verrückt heute Morgen. Was fällt dir denn ein? Aber ich hörte nicht auf ihn, ich hörte nur auf mein Herz. Ich führte ihn in den Wald und so ist's gekommen. Ich habe die Wahrheit gesagt, Herr Bürgermeister, die ganze Wahrheit. Der Bürgermeister war ein Mann von Herz. Er stand auf, lächelte und sagte: Gehen Sie in Frieden, Madame, und sündigen Sie nicht mehr im Unterholz. Und jetzt meine letzte Geschichte, eine Beziehungsgeschichte ganz anderer Art. Sie wissen vielleicht, dass man heute eben Privatdetektive anheuert, um vielleicht Seitensprünge eben auszuspionieren. Davon handelt diese Geschichte aber in einer sehr originellen Abwandlung. Guy de Maupassant, gerettet. Sie kam hereingestürzt wie eine Flintenkugel, die eine Fensterscheibe durchschlägt, die kleine Marquise de Renaudin, und lachte schon los, noch ehe sie zu sprechen begann. Sie lachte, dass ihr die hellen Tränen über die Wangen liefen. Die Baronin de Grangerie hatte das Buch, in dem sie las, auf das Sofa geworfen und blickte Annette wissbegierig und erwartungsvoll an. Schließlich fragte sie: Was hast du denn wieder angestellt?
Oh, Kindchen, Kindchen, es ist so komisch, zu komisch. Stell dir vor, ich bin gerettet, gerettet.
Gerettet? Was soll das heißen? Wovor denn?
Vor meinem Mann, Kindchen, erlöst, frei.
Wieso denn frei? Inwiefern?
Inwiefern? Scheidung. Ja, Scheidung. Ich habe die Scheidung in der Tasche.
Du hast dich scheiden lassen?
Nein, noch nicht. Man kann sich doch nicht in 3 Stunden scheiden lassen. Aber ich habe Beweise, Beweise, dass er mich betrügt, auf frischer Tat ertappt.
Denk doch nur, in flagranti. Er ist in meiner Hand.
Oh, erzähl mir das. Er hat dich also betrogen?
Natürlich. Das heißt, nein, ich weiß nicht. Kurzum, ich habe Beweise und das ist die Hauptsache.
Wie hast du das fertiggebracht?
Das sollst du gleich hören.
Oh, ich bin geschickt, sehr geschickt vorgegangen.
Im letzten Vierteljahr ist er unausstehlich geworden. Brutal, roh, herrschsüchtig, mit einem Wort gemein. Da habe ich mir gesagt, so kann's nicht weitergehen. Ich muss mich scheiden lassen.
Aber wie?
Das war nicht so einfach. Ich habe versucht, ihn so zu reizen, dass er mich schlug. Er ist nicht darauf eingestiegen. Er hat mir von früh bis spät zu Leide gelebt. Hat mich gezwungen, auszugehen, wenn ich nicht ausgehen wollte. Daheim zu bleiben, wenn ich in der Stadt essen wollte. Er hat mir das Leben verekelt von Anfang der Woche bis zum Ende. Aber geschlagen hat er mich nicht. Darauf habe ich versucht herauszubringen, ob er eine Mätresse hat. Natürlich hat er eine. Aber wenn er zu ihr ging, traf er alle nur möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Sie zusammen zu erwischen war ausgeschlossen. Nun rate einmal, was ich getan habe.
Keine Ahnung.
Oh, du würdest es nie erraten. Ich habe meinen Bruder gebeten, mir eine Fotografie dieser sauberen Dame zu verschaffen.
Der Geliebten deines Mannes?
Freilich. Es hat Jacques 15 Louis gekostet, den Preis für einen Abend. Von 7 bis Mitternacht. Die Nähe inbegriffen. Die Fotografie hat sie ihm als Dreingabe geschenkt.
Mir scheint, das hätte er billiger kriegen können, ohne dass er auch gerade noch das Original hätte mit in Kauf nehmen müssen.
Oh, sie ist hübsch. Jacques hat es gar nicht ungern getan. Und dann brauchte ich auch nähere Einzelheiten über ihre Gestalt, ihre Brust, ihre Haut. Kurz über tausenderlei Dinge.
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Du wirst gleich sehen. Als ich nun alles wusste, begab ich mich zu einem Mann, der Geschäfte aller Art macht. Einem Agenten. Nun, du verstehst doch.
Gewiss, so ungefähr. Und was hast du ihm gesagt?
Ich habe ihm die Fotografie dieser Clarisse, sie heißt nämlich Clarisse, gezeigt und gesagt, ich brauche eine Kammerjungfer, die diesem Bild gleicht. Ich wünsche eine hübsche, elegante, feine, saubere Person. Ich brauche sie nicht länger als 3 Monate.
Er glotzte mich recht verdutzt an, der Mann. Dann fragte er, wünsche Madame das Mädchen in jeder Hinsicht einwandfrei?
Ich wurde rot und stammelte. Ja, natürlich, ehrlich muss sie sein.
Da fragt er weiter. Und puncto Moral?
Ich schüttelte den Kopf und gab ihm damit zu verstehen, darauf lege ich keinen Wert. Plötzlich aber wurde mir klar, dass er mich in einem grässlichen Verdacht hatte. Ich verlor den Kopf und rief, oh, was denken Sie? Es handelt sich doch um meinen Mann, der mich betrügt. Er betrügt mich auswärts. Und ich will, dass er mich zu Hause betrügt. Ich möchte ihn erwischen.
Da musste der Mann lachen. Dann sagte er, in 8 Tagen, Madame, habe ich, was Sie brauchen. Und wenn nötig, werden wir eben das Mädchen auswechseln. Ich bürge für den Erfolg. Sie bezahlen jedenfalls erst nach Gelingen.
Die Fotografie stellt also die Geliebte ihres Herrn Gemahls vor?
Ja, eine schöne Person.
Welches Parfum?
Ich verstand nicht, was er meinte und wiederholte seine Frage.
Welches Parfum?
Was soll das heißen?
Er lächelte.
Ja, Madame,
Das Parfum ist sehr wichtig, wenn man einen Mann verführen will. Der leichte Duft verwirrt unmerklich seinen Geist, erinnert ihn doch dumpf an seine Liebesfreuden. Ich ging begeistert fort. 3 Tage später erschien bei mir ein großgewachsenes, braunhaariges Geschöpf, ein sehr schönes Mädchen, das zugleich bescheiden und keck auftrat. Mir gegenüber benahm sie sich höchst geziemend. Sie sagte: »Madame, können einfach Rose zu mir sagen.« Wir kamen ins Plaudern. »Sagen Sie, Rose, wissen Sie eigentlich, warum Sie hier sind?«
»Ich kann mir's denken, Madame.«
»Sehr schön, mein Kind. Und ist Ihnen das nicht zu unangenehm?«
»Oh, Madame, das ist schon die 8. Scheidung, bei der ich mitwirke. Ich bin's gewöhnt.«
»Dann ist ja alles in schönster Ordnung. Brauchen Sie lange, bis es soweit ist?«
»Oh, Madame, das kommt ganz auf das Temperament des Herrn Marquis an. Sie werden ihn gleich nachher sehen, liebes Kind. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, schön ist er nicht.«
»Das macht mir nichts aus, Madame. Ich habe schon abstoßend hässliche geschieden.«
»Aber darf ich Madame fragen, haben sich Madame schon nach dem Parfum erkundigt?«
»Ja, meine liebe Rose. Wer wen?«
»Umso besser, Madame. Ich mag den Geruch sehr.«
1 Stunde später kam mein Mann nach Hause. Rose gönnte ihm keinen Blick, dafür verschlang er sie mit den Augen. Sie duftete bereits aufdringlich nach Verveen. Nach 5 Minuten ging sie hinaus. Sofort fragte er mich: »Was ist denn das für ein Mädchen?«
»Aber meine neue Kammerzofe.
Wo hast du die her?«
»Die Baronin de Grangerie hat sie mir verschafft, mit den allerbesten Auskünften.«
»Ah, sie ist recht hübsch.
Findest du?«
Ich war hell entzückt. Ich fühlte, dass er schon anbiss. Noch am selben Abend sagte Rose zu mir: »Ich kann Madame jetzt bestimmt versprechen, dass es keine 14 Tage dauern wird. Der Herr Marquis ist sehr leicht zu verführen.«
»Sehr gut, liebe Rose. Machen Sie so rasch wie möglich.«
»Madame können ganz unbesorgt sein. Ich werde nur gerade so lange Widerstand leisten, wie nötig ist, damit ich mir nichts vergebe.« Nach 8 Tagen ging mein Mann fast gar nicht mehr aus. Ich sah ihn den ganzen Nachmittag durch das Haus streichen. Das Bezeichnendste aber war, dass er mich nicht mehr abhielt, auszugehen. Und ich war den ganzen Tag nicht zu Hause, um ihm die nötige Freiheit zu lassen. Am 9. Tag sagte Rose, während sie mich auskleidete, schüchtern zu mir:
»Es ist soweit, Madame, seit heute Vormittag.«
»Und, ist es gut abgelaufen?«
»Oh, sehr gut, Madame. Seit 3 Tagen drängt er mich. Madame könne mir nur den Zeitpunkt angeben, zu dem Sie uns in Flagranti zu überraschen wünschen.«
»Ja, mein Kind, warten Sie. Sagen wir Donnerstag?«
»Gut, Donnerstag also, Madame.«
»Sind Sie auch sicher, dass alles klappt?«
»Oh ja, Madame, ganz sicher. Ich werde den Herrn Marquis so wild machen, dass er genau zu der Zeit, die Madame mir angeben, ins Garn gehen wird.«
»Sagen wir also 5 Uhr, liebe Rose?«
»Einverstanden, und 5 Uhr, Madame.«
»Und wo?«
»Nun, in meinem Schlafzimmer.«
»Gut, in Madames Schlafzimmer.«
Du kannst dir ja denken, meine Liebe, was ich dann tat. Ich habe zuerst Papa und Mama geholt, dann meinen Onkel Dorvelin, den Präsidenten, und dann Herrn Rappelet, den Richter, den Freund meines Mannes. Ich habe ihnen natürlich nicht gesagt, was ich ihnen zeigen wollte. Sie mussten alle auf den Zehenspitzen bis zu meiner Schlafzimmertür schleichen. Nun habe ich gewartet, bis es 5 Uhr war. Oh, wie mein Herz klopfte. Ich hatte auch den Portier heraufkommen lassen, um einen Zeugen mehr zu haben. Und dann, gerade als die Wanduhr zu schlagen anfing, wumps, riss ich die Tür weit auf. Sie waren gerade im schönsten Zug. Mittendrin, meine Liebe. Oh, was für ein Kopf. Den Kopf hättest du sehen sollen. Und er hat sich umgedreht, der Esel. Ach, wie komisch es war. Ich lachte, lachte. Und Papa ist schrecklich böse geworden. Und der Portier, ein guter Diener, half ihm, sich wieder anzukleiden. Vor uns. Er knöpfte ihm die Hosenträger an. Zum Kugeln war das. Rosa hat sich tadellos benommen. Sie weinte. Sie weinte wunderschön. Ein unschätzbares Mädchen. Und jetzt bin ich sofort zu dir gekommen, um dir alles zu erzählen. Sofort. Ich bin frei. Es lebe die Scheidung. Und sie fing mitten im Salon an zu tanzen, während die Baronin ihr nachdenklich und enttäuscht vorhielt. Warum hast du mich nicht eingeladen, mir das auch anzusehen?
Das war das Kulturradio vom Radio Free FM.